SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Es hat einmal eine Zeit gegeben, und die ist noch gar nicht so lang her. Da haben die Frauen vor Gericht eine andere Stellung als die Männer. Egal, ob sie selber gegen das Gesetz verstoßen haben oder ob sie Opfer von einem Verbrechen geworden sind. Täterinnen sind häufig strenger verurteilt worden. Oder wenn ein Mord an einer Frau begangen worden ist, ist nicht selten viel nachlässiger gefunden worden als bei einer männlichen Leiche. Zwei krasse Fälle sind jetzt in Büchern wieder aufgerollt worden. «Die Verlorene», so heisst der Roman von Michelle Minelli über Kindsmörderin Frida Keller. Und der Titel vom anderen Roman lautet «Mörderhölzli». Es ist die wahre Geschichte vom Lustmord an der 21-jährigen Anna Müller. Die Geschichte hat Sandra Gatti Müller aufgezeichnet. Beide Fälle sind Anfangs 20. Jahrhundert in der Ostschweiz passiert. SRF Literaturredaktorin Lucia Stettler hat zusammen mit den beiden Autorinnen die Spuren zurückverfolgt.
Vorwort. Wir schreiben das Jahr 1906 in Altikon, einer kleinen Landgemeinde am Rande des Zürcher Weinlandes. Im Mai jenes Jahres wurde eine junge Frau auf bestialische Art und Weise getötet. Danach war nichts mehr wie vorher. Und der Tatort, das Wäldchen, wo dieses schreckliche Verbrechen begangen wurde, heißt auch mehr als 100 Jahre danach noch Mörderhölzli. Diese junge Frau war die Schwester meines Urgroßvaters. Begleiten Sie mich auf die Reise ins Jahr 1906 und die spannende Suche nach dem Mörder. Sandra Gatti Müller.
Nachwort. Ich habe nicht nach Frida gesucht. Sie hat mich gefunden. Lange bevor Frida Keller zu einem Dossier mit der Signatur GA002329 zusammenfiel, war sie einmal ein Mensch. An einem unscheinbaren Oktobervormittag stand ohne Vorankündigung ein befreundeter Journalist vor meiner Türe, eine Schachtel vor sich hertragend. Ich erinnere mich an meine Verdutztheit über seinen Besuch, hatten wir uns doch ewig nicht gesehen. Deutlicher aber erinnere ich mich an seine Worte. Ich habe da etwas für dich, mach etwas daraus. Der Vormittag verging, der Journalist verabschiedete sich, ich tat, was ich tun musste, ich öffnete die Schachtel. Michelle Minelli.
Michelle Minelli und Sandra Gatti Müller, zwei Autorinnen, die, wie wir hier gerade gehört haben, eigentlich durch Zufall auf ihre Stoffe gestossen sind. Michelle Minelli verdankt ihre Begegnung mit der Kindsmörderin Frida Keller an einen befreundeten Journalist. Bei Sandra Gatti Müller hat es familiäre Gründe. Sie ist in Altikon aufgewachsen und hat schon als Kind von diesem ungeklärten Verbrechen an der Anna Müller gehört. Ich bin mit beiden Frauen zusammengesessen und wollte gerade zuerst mal wissen, was ist denn der konkrete Auslöser gewesen, sich derart intensiv mit diesen zwei tragischen Schicksalen zu befassen.
Also der Funke ist sicher gerade in dem Moment gesprungen, wo ich die Dokumente in dieser Schachtel aufgefächert habe und gesehen habe, da ist ein Lebensbericht von einem Menschen drin. Und da ist ein Urteil drin, wo der Mensch zum Tod verurteilt und damit eine Gesellschaftsordnung, wo von der Zeit her gar nicht so weit weg ist von uns heute, wo aber zeigt, was doch immer noch nicht funktioniert, nämlich die Gleichbehandlung von Frauen in der Gesellschaft. Und zusammen mit dem Lebensbericht war dann wie klar gewesen, dass ich daraus ein Buch machen
würde. Wie war es bei euch gewesen, Sandra Gatti Müller? Was hat der Anstoss gegeben?
Also zuerst einmal war natürlich die Neugier, was ist wirklich passiert in dem Hölzli oben, wo ja die ganze Umgebung immer davon geredet hat, dass dort etwas Schreckliches passiert sei. Das war der Anfang gewesen. Und die Vermutung, dass es eine Verwandte von mir gewesen sein könnte. Und als ich dann gemerkt habe, es sind dann auch mehrere Schritte noch dahinter gewesen, bis ich gewusst habe, das ist wirklich eine Schwester von meinem Urgroßvater gewesen, die dort ermordet worden ist. Dort hat es bei mir schon einmal eine andere Dimension bekommen, muss ich sagen. Und dann ist einfach auch das Gefühl von Ungerechtigkeit, dass die arme Frau dass man nicht herausgefunden hat, wer das sie so zugerichtet hat. Und das hat mir dann schlussendlich auch den Motor gemacht. Oder hat es Feuer gegeben dahinter.
Jetzt stelle ich mir vor, quasi von dieser Absicht, eben ein Buch zu schreiben, bis man dann so weit ist, stehen ganz viel Psyche, Archiv bevor, Zeugenbefragungen, Leute, die sich vielleicht noch erinnern. Was geht einem vor, wenn man da immer mehr so in ein Leben hineintaucht?
Das ist wirklich ein bisschen ungeheuer. Manchmal auch, wie viele Menschen bereit sind, dann doch zu erzählen. Also speziell, als ich am Haus geschält habe, wo Frieda aufgewachsen ist und mir jemand aufgemacht hat und mich die Wohnung hat anschauen und erklärt hat, wie das früher ausgesehen hat, konnte ich es fast nicht fassen, dass ich jetzt da bin, wo sie gelebt hat, wo sie aufgewachsen ist und dann ein fremder Mensch ist, der mir das alles zeigt. Und das ist schon etwas, das man fast nicht einsortieren kann. Die Offenheit, die ein fremder Mensch in so einem Moment plötzlich entwickelt, das kennen wir sonst nicht so in der Schweiz.
Ja, mir ist es ganz ähnlich gegangen. Ich habe ein bisschen Mut gebraucht. Also ins Archiv geht man noch ringen mal, weil dort, für das ist ja das Archiv das Staatsarchiv. Aber dann müssen Leute ankicken und dann ich als Nobody, ich habe noch nie etwas veröffentlicht. Ich bin da einfach gekommen als kleine Gerichtsangestellte, immerhin, das war ja noch ein Vorteil, der mir auch die Türen geöffnet hat, auf die Leute zugegangen und habe sie gefragt nach Unterlagen, nach Geschichten. Und ich habe auch erlebt, dass die allermeisten Leute sehr bereitwillig Auskunft gegeben haben.
Jetzt sind ja das beides sehr brutale Geschichten. Geschichten, die eben auch als Leserin, wenn man sie liest, die Harzberg stehen. Auch wenn man denkt, was beiden Frauen für Unrecht angetan worden ist. Wie geht ihr mit diesen Gefühlen um? Also ich meine, ihr habt ja immer mehr mit diesem Schicksal auseinandergesetzt. Was hat das bei euch ausgelöst?
Also zuerst hat es mich richtig hässig gemacht. Und ich musste viel Velo fahren und das raustrampen. Es hat mich wirklich verrückt gemacht, dass so etwas möglich war. Und es hat aber gleichzeitig auch bewirkt, dass ich mehr anschaue und wo sind so Ungerechtigkeiten heute noch. Und es ist gut, dass die mich jetzt wieder hässig machen.
Ja, mir ist es ähnlich gegangen. Ich habe die Ungerechtigkeit, die ich dort empfunden habe, das ist ja das, was mich angetrieben hat. Und ich habe am Anfang das eigentlich gar noch nicht so hinterfragt. Ich habe einfach gesehen, das ist ein Mord, der nicht geklärt wurde. Und erst mit der Zeit habe ich gemerkt, was da für Dimensionen eigentlich dahinter stehen. Und eben auch, wo dann die Gemeinsamkeiten sind, eben auch zu der Geschichte von der Frau Minelli. Das ist mir erst nachdem eigentlich bewusst worden.
Wenn ihr jetzt so zurückdenkt an die Arbeit, das ist ja monatelang, habt ihr beide recherchiert. Was war so die grösste Trouvaille? Ich kann mir vorstellen, man hat ja manchmal wieder Überraschungen oder zwischendurch gibt es auch wieder ein bisschen Stillstand. Was war für euch die grösste Hilfe gewesen?
Also für mich sind es wahrscheinlich mehrere Sachen, die sich aber alle auf einen Nenner runterbrechen lassen, nämlich Dialog und O-Ton. Also zu wissen, was in einem Gerichtsprozess geredet worden ist oder zu wissen, wie Frieda gedacht hat, wie sie sich ausgedrückt hat, oder zu wissen, wie verschiedene politische Parteien und Vereine und Organisationen reagiert haben mit Bittschriften für eine Begnadigung von dieser Frieda. Also zu wissen, wie sich der Mensch in der Schweiz damals ausgedrückt hat, das war wahrscheinlich die grösste Trouvaille gewesen. Weil in der Wortwahl zeigt sich ja auch ein Gedankengut. Und das konnte ich damit wie können übernehmen ins Buch.
Was war so euer Highlight gewesen bei der Arbeit an eurem Roman «Mörder Hölzli»? Sandra Gatti Müller.
Ich habe die Leute gefunden, die eben gewusst haben, was wirklich passiert ist. Weil in den Akten wird ja das überhaupt nicht klar. Meine Akten haben nie einen Täter präsentieren und es gibt kein Gerichtsverfahren. Ich habe erst das Gespräch mit den ältesten Altikern, auch mit Leuten aus meiner Verwandtschaft, die noch sehr alt, die noch am Leben sind. Erst durch diese Begegnungen ist noch mal ein Bild entstanden, nämlich was könnte wirklich passiert sein. Und das war meine grösste Trouvaille gewesen.
Altikon liegt rund 10 Kilometer nördlich von Winterthur und grenzt direkt an den Kanton Thurgau. Es ist der Fleck im Kanton Zürich, wo die Leute «nid» statt «nöd» sagen und deshalb von den Stadtmenschen belächelt werden, wo sich der Löwenzahn Buckele nennt, der Wald Holz und das Wäldchen Hölzli heißen und wo der Nebel auch im Mai noch bis zum Mittag dick und feucht in der Luft kleben kann. Die Gegend ist sehr ländlich, Felder, Wälder und Wiesen umgeben die Gemeinde. In jener Zeit war die Kindersterblichkeit hoch. Allein im ersten Lebensjahr starben mehr als 15% der Säuglinge. Viele Krankheiten waren bedrohlicher als heute. Die Erfindung des Antibiotikums lag ja noch in ferner Zukunft. Die Frauen gebaren viele Kinder und dieses Ereignis war ein großes Risiko für Mutter und Kind. Der Tod war deshalb wohl oder übel ein akzeptierter und respektierter Gast in der Gesellschaft um die Jahrhundertwende, wenn auch nicht dergestalt, wie er den Altikern in jenem Frühling urplötzlich begegnete. Die heile Welt bekam einen Riss. Der brutale Mord an der 21-jährigen Anna Müller erschütterte das Dorf und die ganze Region. Auch wenn schon mehr als 100 Jahre vergangen sind, heute finden wir Antworten auf die Fragen, die damals nicht gestellt wurden. Kommen Sie mit und lernen Sie die arme Anna, die Dienstmagd Emma und das alte Altikon kennen. Begleiten Sie mich auf die Reise ins Jahr 1906 und die spannende Suche nach dem Mörder.
Sandra Gatti Müller, wir stehen jetzt hier im Dorfzentrum von Altikon. Hier steht das Wohnhaus, wo Anna Müller aufgewachsen ist. Das Haus sieht renoviert aus, also ist wahrscheinlich nicht mehr ganz im ursprünglichen Zustand, aber man ahnt doch noch einen Ökonomieteil und einen Wohnteil. Also es ist ja damals ein Bauernhaus, die Eltern von der Anna haben gebaut.
Mhm. Jawohl, und sie ist dann selber nachher auch als Landwirtin bezeichnet worden. Also ich denke nicht, dass sie eine Lehre gehabt hat, ganz sicher nicht, aber sie hat halt geschafft auf dem Bauernhof von den Eltern. Ich bin die ersten 3 Jahre von meinem Leben habe ich in diesem Haus gelebt, mit meinen Eltern zusammen und mit meinem Bruder. Und ich habe Erinnerungen tatsächlich an diese Zeiten und darum auch als Innere von dem Haus, wie es zu meinen Zeiten war.
Was habt ihr gewusst über sie?
Über Anna haben wir ganz wenig, wo verbrieft ist. Schlimmerweise ist der Vater nach dem Mord an seiner Tochter ein einziges Mal vernommen worden. Das sind irgendwie 2 Sätze oder so. Und die Mutter ist 2-mal vernommen worden. Und eigentlich haben wir nur die wenigen Sätze über die Anna selber. Und alles andere haben wir uns müssen zusammenreimen. Über ihre Persönlichkeit weiss ich eigentlich nichts.
Im Buch beschreibt ihr Anna so.
Anna war schlank, aber etwas größer und kräftiger als andere Frauen. Ihre Schultern waren vielleicht eine Spur zu breit und ihre Hände fast so stark wie die eines Mannes. Ihre blonden, langen Haare trug auch sie nach alter Vätersitte im Alltag zu Zöpfen geflochten. Manchmal an einem Sonntag ließ sie ihre Haare schon auch mal offen. Sollten die Leute doch reden. Sie war zwar ein tüchtiges Mädchen, das ihrer Mutter fleißig zur Hand ging, aber brav hätte sie dennoch niemand genannt. Anna hatte etwas Keckes und konnte ziemlich direkt sein. Manchmal benahm sie sich ganz bewusst anders, als man es von einer jungen Frau erwartet hätte und brüskierte damit gern die Leute. Und ab und an auch ihre beste Freundin Emma. Es täte Emma überhaupt gut, wenn sie etwas frecher würde, dachte Anna übermütig.
Also mit dem körperlichen Attribut kann ich schon sagen, dass man gewusst hat von den Akten her, dass Anna eine starke muss gewesen sein, eine kräftige, also nicht ein feines Finöckeli, sondern eben ein kräftiges Mädli. Das ist auch, also Mädli, sage ich auch ein Mädli, die bisschen erwachsene Frau gewesen. In den Akten ist immer von einem Mädli drin gewesen, obwohl sie auch nach damaligen Verhältnissen seit einem Jahr erwachsen war. Dass sie ein bisschen frecher war, das habe ich mir auch gedacht, weil die Fotos, die ich von ihr gefunden habe, wo sie noch gelebt hat, da hat sie einfach etwas Kecks gehabt. Sie hat immer gelacht und alle anderen haben ja, ein bisschen Stier drin geschaut. Sie hat ein Leuchten gehabt. Sie hat mich sehr berührt mit dem Wesen und ich denke, sie ist ein bisschen aus dem Rahmen gefallen.
Wie weit ist denn die Anna in eurer Familie präsent gewesen? Also was habt ihr als Kind, als Jugendliche von dieser Urgrosstante gehört?
Damals haben wir gar nichts gehört von ihr. Und ich habe ja auch noch nicht gewusst, dass der Fall im Mörderhölzli etwas mit meiner Familie zu tun hat. Ich war schon als Kind natürlich gewundert gewesen, was da genau könnte passiert sein. Man hat einfach nur gewusst, dass Wäldli dort heisst Mörderhölzli. Und ich habe einfach das spannend gefunden und habe einmal mein Grossli gefragt, wo noch das Altikon gelebt hat. Und sie war dann sehr zugeknöpft gewesen. Sie hat nicht darüber reden. Sie hat dann doch noch verraten, dass es vielleicht einmal eine junge Frau ermordet wurde, die eben eventuell mit uns verwandt war. Aber mehr konnte ich dann aus ihr auch nicht mehr aus ihr herausbringen. Also sie hat nachher nichts mehr dazu gesagt. Und das war dann eigentlich der Schlusspunkt gewesen, erst im Jahr 2012, als ich dann ins Archiv gestiegen bin, habe ich herausgefunden, dass sie eine Verwandte war von mir.
Also, dass sie die Schwester von ihrem Urgroßvater Heiri ist. Er war der jüngere Bruder von ihr.
Genau, ganz genau, ja.
Hat es denn noch Leute gehabt, die ihn noch kennt haben?
Ja, richtig. Ein paar von meinen Zeitzeugen, sage ich jetzt mal, die im Buch zitiert werden, die haben die Beteiligten noch gekannt. Also die haben mir die auch noch beschreiben. Und ich weiss einfach von meinem Urgroßvater, dass er sehr beliebt war im Dorf und gut integriert.
Wie weit ist denn die Geschichte von dieser Anna hier im Dorf präsent gewesen? Du hast gesagt, das Mörderhölzli, das hat man kennt als Ort, aber hat man von ihr dann auch geredet?
Nein, eben, es war ein Verbot. Man durfte nicht über den Fall Mörderhölzli reden. Das ist, denke ich, 100 Jahre lang auch ganz fest eingehalten worden. Der Fall selber war nicht bei vielen bekannt. Aber die etwas darüber gewusst haben, haben alles gleich erzählt.
In eurem Buch, Sandra Gatti-Müller, spielt die Freundin von der Anna eine wichtige Rolle. Sie war Dienstmann beim Pfarrer. Die Emma, hat es die tatsächlich gegeben?
Jawohl, die Emma hat es tatsächlich gegeben. Die Eckdaten von ihrer Stimme, das ist ihr richtiger Name, Emma Bachmes. Alter stimmt, 23 war sie. Sie war auch während etwa 5 Jahren beim Pfarrer angestellt als Dienstmagd. Das war eine lange Zeit für damalige Verhältnisse. Ich habe einfach nur gewusst von ihr, dass sie an diesem schicksalsträchtigen Sonntag die Anna hätte begleiten sollen zum Post auf Rickenbach und das nicht hat können, weil sie noch nicht können weg. Also man hat ihr wahrscheinlich noch einen Haufen Arbeit gehabt. Und die Person von der Emma habe ich dann als solche müssen erfinden. Also ich habe über sie sonst nichts herausgefunden und ich habe es auch nicht wichtig gefunden. Es war für mich dann einfach klar gewesen, dass die befreundet waren und aus dem habe ich dann eben auch die Geschichte weitergesponnen.
Die schildert so einen speziellen Tag, wo die zwei sich eine Woche vor dem Mord in der Kirche treffen und Anna ist so sehr bedrückt.
Dir geht es nicht gut, stellte Emma besorgt fest. Anna zögerte, dann sagte sie traurig, ich glaube, ich gehe einfach weg von hier. Jesses, warum sagst du das? Emma schaute ihre Freundin stirnrunzelnd an. Bei uns zu Hause gibt es Probleme. Anna blickte zu Boden. Aber also erst seit kurzem oder schon länger? Ich fühle mich irgendwie fremd in unserem Haus. Meine Mutter ist so... Ach, jedenfalls kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, einmal so zu werden wie sie. Anna schüttelte sich. Und Jakob macht mir je länger, je mehr das Leben schwer. Probleme gibt es doch überall, Anna, versuchte Emma zu beschwichtigen. Ja, ja, ich weiß.
Sandra Gatti, Müller, mir hat den Eindruck, dass die gute Anna nicht sehr glücklich war daheim.
Ich vermute das, ich kann es nicht ganz sicher sagen. Ich habe einfach aufgrund von den Sachen, die verbrieft waren und aufgrund von den möglichen Motiven, habe ich dann die ganze Geschichte ein bisschen weiterspinnen. Und mir war es auch wichtig, dass man die damalige Zeit erlebt, wie das wirklich war und die Probleme der Frauen und wie sie eben von den Männern behandelt worden sind. Und das sind Sachen, die mir wichtig waren, dass die Zeit lebendig wird, dass wir verstehen können, in welchem Umfeld die Anna gelebt hat, in welchem Umfeld auch ihre Freundin Emma gelebt hat. Es ist schlussendlich im Romanteil alles Fiktion, aber es hätte können so gewesen sein. Es stimmt mit den gesellschaftlichen Gepflogenheiten natürlich schon überein.
Was hat euch denn geholfen, das Altikon von 1904, 5, 6 wieder lebendig zu machen?
Ich habe mich eingelesen in dieser Zeit, was ist in der Schweiz da gelaufen, wie hat es die Bevölkerung auf dem Land in dieser Zeit. Nebst diesen geschichtlichen Aspekten konnte ich natürlich auch viel von meiner Grossmutter noch erfahren, obwohl sie diese Zeit konkret nicht erlebt hat, aber sie hat es von ihrer Mutter erlebt und auch von meinen Zeitzeugen, die teilweise ja über 90 sind, die hat mir auch sehr viele wertvolle Sachen können sagen.
Weil ich denke, das ist ja schon wichtig, dass man auch die Ambiance und den Zeitgeist spürt, für dem Rätsel von diesem Mord ein bisschen näher zu kommen.
Ja, das glaube ich, ist schlussendlich auch ein bisschen der Schlüssel zum Ganzen. Es ist, meinte ich, auch der Grund, wieso sie umgebracht worden ist, liegt in meinen Augen auch in dieser unterdrückten Sexualität von damals. Im Tabu, im Tabuisieren von der Sexualität. Ich denke, das war das Grundübel, das auch dazu geführt hat, dass sie umgebracht worden ist.
Anna nahm eine Tasche, verließ leise das Haus und ging geradewegs zum Pfarrhaus, wo sie kräftig an die schwere Tür klopfte. Es dauerte eine ganze Weile, bis geöffnet wurde. Frau Wartmann stand mit auf die Hüften gestützten Armen in der Tür. Sie sah Anna tadelnd an. »Hör zu, Jungfer Müllerin. Emma hat hier noch zu tun. Ich kann ihr heute Nachmittag nicht freigeben.« »Es ist kein Vergnügungsmarsch, Frau Pfarrer«, widersprach Anna. Ich gehe Spezereien einkaufen. Vielleicht brauchen Sie ja auch Kaffee oder Soda. Anna sah, wie Emma hinter Frau Wartmann im Halbdunkel des Hauses unruhig von einem Bein aufs andere trat. Nichts da. Ihr jungen Mädchen nehmt mir eure Pflichten etwas gar auf die leichte Schulter. Frau Wartmann sah Anna mit stechendem Blick in die Augen. Also, einen ganz schönen Nachmittag wünsche ich dir. Die Tür fiel mit einem Knall ins Schloss. Dumme Gans, murmelte Anna und machte sich allein auf den Weg. Es wurde ein Weg ohne Wiederkehr. Anna dürfte für ihren Marsch nach Rickenbach etwa eine Dreiviertelstunde gebraucht haben. Mehrere Leute begegneten ihr unterwegs. Im Depot Rickenbach des Verbandes Ostschweizerischer Landwirtschaftlicher Genossenschaften, das sonntags auch geöffnet hatte, kaufte sie Kaffee, Soda, Stärke, Schmierseife und anderes für 6 Franken 80 Rappen. Dann machte sie sich wieder auf den Heimweg. Es war ihr letzter Gang. Anna traf auf ihren Mörder.
Lust und Raubmord bei Altikon. Bekanntmachung. 500 Franken Belohnung. Sonntag, den 13. Mai 1906, nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr, wurde die in Altikon an der Thur, Kanton Zürich, wohnhafte, 21 Jahre alte Anna Müller, Tochter des Landwirt Müller, daselbst im Walde zwischen Altikon und Rickenbach ermordet und beraubt. Der Mörder lauerte seinem Opfer im Walde am Wegrand auf, schoss auf dasselbe, tötete es durch Messerstiche und Zertrümmerung des Schädels mittels eines großen Steines, schleppte es in den Wald hinein, beraubte die Leiche, die er nachher schrecklich verstümmelte. Das Instrument, mit welchem die Verletzungen beigebracht wurden, lässt sich mit Sicherheit nicht bestimmen. Es mag ein sehr starkes Hackenmesser, wie es Italiener tragen, oder eine scharfe Gärtnergärtel gewesen sein. Für letzteres Instrument spricht, dass die Ränder der Halswunde links gequetscht waren.
Und an dem Ort, wo die Anna wahrscheinlich auf ihren Mörder getroffen ist, stehen wir jetzt. Wir sind hier an der Strasse zwischen Rickenbach und Altiken.
Ja, wohl genau, das muss irgendwo da gewesen sein, weil der Mörder hat sie dann ziemlich zackig von der Straße weggeschleicht ins Wäldli rein.
Wir gehen jetzt hier ein bisschen rein. Das ist jetzt eben das legendäre Mörderhölzli.
Es hat früher noch Zelgliholz geheissen und von dann an haben alle Leute nur noch vom Mörderhölzli geredet und es ist heute sogar unter dem Schlagwort abgelegt im Staatsarchiv.
Weiss man denn, was konkret passiert ist?
Ja, was genau passiert ist, also der Mord an sich, das weiss man sehr genau. Das hat man können nachher nachvollziehen aufgrund von der Verletzungen an der Leiche. Und der Doktor hat da sehr einen genauen Bericht dann geschrieben.
Forschen wir nach den Motiven der Tat, so erweckt die Verstümmelung der Leiche sofort den Verdacht, dass wir es mit einem sadistischen Akte zu tun haben, das heißt mit derjenigen Art des Lustmordes, bei der der Täter seine geschlechtliche Befriedigung ohne direkten Kontakt seiner Genitalien mit dem Körper des Opfers in der Verstümmelung desselben findet. Für geschlechtlichen Missbrauch im gewöhnlichen Sinne haben wir nicht den geringsten Anhaltspunkt. Wohl ist es etwas ungewöhnlich, dass der Verbrecher das Opfer in so komplizierter Weise tötet. Häufig kommt es vor, dass er es erwürgt und dann verstümmelt. Nehmen wir aber an, dass er bei dem kräftigen Widerstand der Jungfrau mit dem Erdrossel nicht so leicht fertig wurde, sondern, wie schon erwähnt, gezwungen war, zur Waffe zu greifen, so ist der Hergang ziemlich genügend motiviert. Gerade die Kompliziertheit des Vorganges und die fast kunstgerechte Leichenöffnung sprechen entschieden gegen die Annahme, dass die Tat von einem epileptischen oder maniakalischen begangen worden ist. Es ist kaum anders möglich, als dass der Täter ein geschlechtlich perverser Mensch, ein Sadist gewesen ist. Dr. Ziegler, Bezirksarzt.
Wenn man das so hört, Sandra Gatti-Müller, tönt das ja grauenhaft, also die Frau ist ja nicht nur mit einem Messer, sondern offenbar auch noch mit einer Pistole umgebracht worden.
Ja, das haben sie dann erst gemerkt bei der Sektion, dass die Frau noch zwei Kugeln im Kopf gehabt, wo sie offenbar überlebt hat. Also die Anna ist mehrfach umgebracht worden. Man redet auch von Übertöten. Und als ich mich angemeldet habe im Staatsarchiv, hat mir die zuständige Archivarin geschrieben, bringen Sie starke Nerven mit. Der Fall ist ziemlich heftig. Und ich war dann, ja, ich bin gefasst gewesen auf schlimme Fotos und bin dann eher überrascht worden. Es hat nur ein einziges Foto in der ganzen Akte. Und das ist das Foto von der Ermordeten, kurz bevor sie durch die Ärzte untersucht worden ist. Und sie ist zuhause auf einem Bett, vermutlich im Haus des Vaters, heisst sie in den Akten. Da hat man die Sektion vorgenommen. Und sie ist nackt und ihren Kopf ruht auf einem Holzscheitel. Also, das hat mich auch noch so berührt. Man hatte keinen offiziellen Platz für sie. Man musste es zu Hause machen und man hatte nur ein Holzscheitel für unter den Kopf. Und dann zeigt das Bild, halt, wie sie verstümmelt worden ist. Und das berührt halt schon sehr.
Weiss man denn, wer sie gefunden hat?
Ja, es waren viele Leute am Laufen an diesem Nachmittag. Und da waren verschiedene Zeugen, die aufmerksam worden sind auf die Spur von Lebensmitteln, die da eben ins Wäldchen geführt hat. Und man hat dann auch den Hut gefunden, den sie verloren haben während dem Kampf. Und so haben zwei Zeugen die Ermordete dann gefunden.
Jetzt habt ihr ja auch weiterverfolgt, wer da alles ist einvernommen worden, quasi wie die Fahndung hat ausgesehen. Wie muss man sich das vorstellen damals?
Also man muss sicher wissen, dass es sehr schwierig war, in dem ländlichen Umfeld zu ermitteln. Die Polizisten sind von Winterthur oder von Zürich gekommen, mit dem Zug. Und da im Dorf hat es noch keinen Bahnhof gehabt. Man hat auch viel mit dem Velo gemacht. Die Polizisten sind mit dem Velo von Winterthur dahin zu fahren gekommen. Oder auch zu Fuss, gehen Alibi überprüfen, 2,5 Stunden. Das war völlig normal gewesen. Das hat sicher erschwert. Und die Polizei hat noch nicht mal ein eigenes Automobil gehabt, 1906. Sondern erst ab 1918 haben die ein Auto gehabt. Und vorher haben sie dann teilweise vom Automobilclub ein Auto können auslehnen oder so. Das war sicher eine Grundschwierigkeit. Und nachher war die Polizei sicher nicht ausgebildet für so einen schweren Fall. Ich glaube nicht, dass es böse Wille war. Man hat es einfach nicht besser gewusst. Und der Oberleutnant, der da zuständig war von der Zürcher Kantonspolizei, hat wild um ihn ermittelt, aber außerhalb von Altiken. Und heute würden wir ganz sicher dort anfangen. Über das persönliche Umfeld von der Anna wissen wir auch deshalb fast nichts, weil die Polizei das gar nicht angeschaut hat. Nicht einmal die Emma befragt, die ja eigentlich hätte mitgehen sollen. Das wäre doch ein Ansatzpunkt gewesen. Man hat alle Gärtner hat man dann einmal anfahren in der Umgebung, weil man ein spezielles Messer als Tatwaffe vermutet hat. Dann hat man das Gefühl gehabt, ja, solche Messer haben ja auch Italiener gehabt. Also hat man auch alle Italiener an einer genauen Prüfung unterzogen, die in der Nähe geschafft haben. Also ich kann es nicht anders sagen, aber nach heutigen Maßstäben war das einfach dilettantisch gewesen.
Und auf was führt ihr das zurück, dass man da gar nicht hat systematisch recherchiert und auch die Familie befragt?
Ich vermute aufgrund von gewissen Akteneinträgen, dass die Ermittler auch Hemmungen hatten, den Familien zu nahe zu treten. Man hat sich nicht so getraut. Ich glaube, man hat einfach das Gefühl gehabt, oh, die arme Familie haben so ein schreckliches Schicksal jetzt müssen erleben mit dem Verlust von dieser Tochter. Sie haben sich wenig getraut, dann noch näher nachzufragen.
Und hat es vielleicht auch damit zu tun, dass man jetzt ein Frauenleich vielleicht weniger ernst genommen hat als ein Mannenleich?
Ja, das glaube ich schon. Und zwar wird das auch ein bisschen klar aus den Akten. Es hat interessante Zeugenaussagen, wo ich finde, es ist noch ein bisschen symptomatisch. Also einer von den Zeugen hat gesagt, er sei auch unterwegs gewesen mit seiner Frau zusammen auf Rickenbach. Und dann heisst es aber nachher in der Akte, sowieso Uhr war ich in Rickenbach, obwohl vorher auch von der Frau dran war. Und dann, sie hegen niemand, wir trafen keine Leute, außer ein paar Weibern und Kindern. Ich denke immer noch, ganz klar, man hätte im Umfeld von der Anna ermitteln und dann wäre der Fall heute geklärt.
Sandra Gatti Müller, ihr klärt im Buch ja den Fall. Für euch ist einer der Brüder der mutmaßliche Täter. Offensichtlich ist Anna hinter ein Familiengeheimnis gekommen, ein sexuelles Tabu. Und die Entdeckung setzt den Mann massiv unter Druck. Er muss um jeden Preis verhindern, dass die Schwester auspackt. Darum muss Anna sterben. Also er hat ganz klar ein Motiv. Ihr habt es gesagt, ihr stützt euch bei dieser These auf Aussagen von verschiedenen Zeitzeugen. Was habt ihr jetzt von denen an Informationen bekommen?
Ich habe sehr persönliche Informationen von denen bekommen, über die Beteiligten, über den möglichen Täter, über das Motiv. Das ist schlussendlich, eben hat sich das deckt und gewisse Sachen konnte ich auch mit den Akten dann können verifizieren, aber das Wenigste eigentlich. Es ist einfach für mich sehr überraschend gewesen, dass man hat können sagen, nach über 100 Jahren, dass die Geschichten von verschiedenen Leuten, die miteinander nichts mehr zu tun haben, teilweise sich nicht einmal kennen, noch übereingestimmt haben. Das ist einfach faszinierend. Durch das Tabu vielleicht konserviert worden, die Geschichte. Man hat halt lange nicht darüber reden.
Ihr nennt ja im Buch den Täter mit Namen. Sogar ein Foto ist drin. Jetzt kann ich mir vorstellen, das ist auch nicht so einfach für die Nachkommen.
Ja, ich habe also schon letztes Jahr dann Kontakt aufgenommen mit den Nachkommen von dem mutmaßlichen Täter und habe ihnen erklärt, auf was ich gestoßen bin, was meine Ermittlungen ergeben haben. Und haben sie einfach auch fragen, ob ich den Namen abändern soll oder ob sie ihnen recht sagt, dass ich den Namen nenne. Und sie haben dann mir geschrieben, sie seien zur Überzeugung gekommen, dass ich den Namen nennen darf. Sie sagen allerdings der Meinung, dass die Person mal unter Verdacht gestanden sei. Und dieser Verdacht hat sich dann eben in Luft aufgelöst und darum hat man das nicht weiter verfolgt. Und sie denken darum, er sei es nicht gewesen.
Aber sie haben euch also nicht Steine in den Weg gelegt?
Nein, gar nicht. Sie waren mehr neugierig gewesen und haben jetzt auch ganz gelesen, das Buch. Und ja, sie haben sich wieder gemeldet. Also ich glaube, von einem drohenden Gerichtsprozess muss ich jetzt nicht Angst haben.
Ihr hört die Sendung Doppelpunkt, heute unter dem Titel «Unschuldig sind immer die Frauen». Es geht um zwei Verbrechen, die anfangs vom 20. Jahrhundert in der Ostschweiz stattgefunden haben und die jetzt in Büchern aufgeschafft wurden. Der erste Fall, den wir lernen kennen, der von der ermordeten Anna Müller, kann man im Band «Mörderhölzli» nachlesen. Die Autorin, Sandra Gatti Müller, ist ihre Urgroßnichte. Auch die nächste Geschichte erzählt von einem hoffnungsvollen Leben, das in jungen Jahren vernichtet wurde. Nachlesen kann man sie im Roman «Die Verlorene» von Michelle Minelli. Es ist die Geschichte von Frida Keller. Aus Not und Verzweiflung hat sie ihren 5-jährigen Sohn Ernstli umgebracht und ist näher in die gnadenlose Mühle der Justiz geraten.
Signalement der Frida Keller, Heimatort Neukirch an der Thur, Thurgau, Geburtsjahr 1879, Beruf Damenschneiderin, Größe 168 cm, Statur mittel, Haare hellbraun, Augenbrauen ditto, Stirne mittel, Augen grau, Nase mittel, Mund ditto, Zähne gut, Kinn rundlich, Gesichtsform oval rundlich, Farbe gesund, besondere Merkmale keine.
Frida Keller war also genau 6 Jahre älter als Anna Müller. Auch die familiären Verhältnisse sind vergleichbar. Anna war eine einfache Bauerntochter, Frida das Kind von einem Schuhmacher. Beide hatten mehrere Geschwister. Und es gibt auch noch etwas anderes, was sie verbindet. Beide sind an der Thur aufgewachsen. Die Anna, das Altikon, und Frida, das Bischofszell. Dorthin fahren im Auto mit der Michelle Minelli. Unterwegs erzählt sie mir, was für Gefühle aufkommen, wenn sie sich jetzt dorthin auf den Weg macht.
Also es ist ein Gefühl, wie wenn ich jetzt zurückgehe in der Geschichte, in die Vergangenheit. Auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl, weil ich damals, das erste Mal, als ich auf Bischofszell bin für die Recherche, auch in den Keller bin vom Wirtshaus, wo sie vergewaltigt worden ist. Und die ganzen Gefühle kommen jetzt wieder, wie unheimlich das war, das Knarren von den Holzdielen und ja, einfach die ganze Umgebung. Und jetzt auch das Gefühl von eben zurückgehen in eine Zeit, die sehr beengt war für den Menschen. Das ist das, was ich jetzt spüre. Im Gegensatz zu dem schönen, weiten Land, durch das wir jetzt gerade fahren, mit diesen Ebenen, ist innen dran alles ein bisschen eng. Jetzt sind wir dann gerade hier im Bischofszell habe ich wunderbar gefunden, zum sehen, unten am Fluss die Industrie und da oben die Häuser, wo die Leute gewohnt haben oder jetzt noch wohnen. Die Geschichte wird für mich da immer gerade lebendig. Ich könnte jetzt hier halten. Es ist nur wenige Meter weg vom Wohnhaus von der Frieda. Hier in diesem Haus hat Frieda mit ihren Geschwistern gelebt und ihren Eltern, bis sie etwa 20 war. Als Schneiderlehrtochter hat sie natürlich nichts verdient. Und damit sie für die Familie konnte mithelfen, mitverdienen, ist sie noch ansticken in die Stickereien oder zum Teil eben ein Wirtshaus zur Post gehen, servieren als Aushilfskellnerin.
In Bischofszell übertraf die Zahl der Wirtshäuser die der Wohnhäuser. Und aus den Zapfhähnen wurden an einem einzigen Tag mehr Hektoliter Bier ausgestoßen, als die Sitter und die Tour Wasser durch ihr Bett zu schieben vermochten. Jedenfalls sagte man so. Man prahlte. Dieser Stadt konnte so schnell keine andere den Schneid abkaufen. Vom eigenen Erfolg erkühnt, bestellten sich die Bewohner gerne noch ein Kübel Bier und noch einen und einen dritten. Es wurde gelacht und gefeiert. Wer hier wohnte, hatte Arbeit, und wer Arbeit hatte, dem ging es gut. Und ob Kaufmann, Ferker, Schlosser oder Pfaff, hin und wieder überkam jeden der Durst. Man trat ein, setzte sich, man trank, man ging, man kehrte gerne zurück. Mit habgierigem Stolz verglich Karl Zimmerli sein Personal. Frauen, junge Mädchen, teils nur von einer überschaubaren Schönheit, teils schon voll erblüht. Die Bertha Keller, mit ihrer Brust wie ein Balkon, die hatte eine erstaunliche Fülle. Dem Keller seine Zweitälteste. Und jetzt auch die Mausblonde, die Frieda, die mit dem beschlagenen Blick. Die bildet sich Wunder was ein, wer sie sei. Trabt an ihrem ersten Arbeitstag in selbstgestickter Bluse an. Wo sind wir denn? Wann hat es das schon mal gegeben? Serviererinnen mit hochgeschlossenem weißem Kräkchen unter dem schwarzen Kleid. Wir sind ja nicht im Kloster hier. Wir sind im Wirtshaus zur Post. Die Frieda hatte Zimmerli spornstreichs zurückgeschickt, ab zu den Eltern nach Hause. Sollte sich was Passenderes anziehen, morgen wiederkommen, gab's halt heute kein Gehalt. Müsste selber dazu sehen, wie sie es dem Vater beichtete, dass sie nicht genügte, versagte schon am ersten Tag.
Auszug aus den Akten der Staatsanwaltschaft St. Gallen, Aktenstück 57, selbstgeschriebener Lebenslauf der Frieda Keller.
Während dieser Zeit musste ich hier und da in der Post aushelfen beim Servieren. An einem Sonntag, da kam ich leider in das Elend. Als ich eines Sonntags auch wieder aushelfen musste, sagte Zimmerli zu mir, ich solle mit in den Keller, ich müsse ihm etwas helfen, hatte keine Ahnung. Er wollte mich dann zu Boden werfen, konnte ihm dann glücklicherweise entrinnen, durfte aber gar niemandem etwas sagen. Ich schämte mich, wusste nichts von solchen Sachen. Beschäftigte mich die ganze Woche mit einer Ausrede, damit ich nicht mehr gehen müsse. Aber ich fand keine, als sie mich wieder haben wollten. Da sagte ich zu meiner Mutter, ich gehe nicht mehr gern. Sie fragte, warum, aber ich durfte es nicht sagen. Sie sagte, ich verdiene dann ein paar Franken. Nun, ich ging dann mit Zittern der Post entlang. Ich schaute ihn nicht an. Dann bin ich also wieder zwei Sonntage gegangen. Dann ließ er mich in Ruhe, und am dritten Sonntag war wieder die gleiche Geschichte. Ich musste in den Keller, dann kam er mir nach und ich war verloren.
Und wir haben Platz genommen an einem Wirtstisch da im Pöschli in Bischofszell, Michel Minelli. Das Drama von der Frieda Keller ist da zwei Stück tiefer passiert. Es ist ja interessant, dass Gesetzgebung, das erfahre ich in eurem Buch, damals so war, dass man, wenn der Kindsvater verheiratet war, man den nicht anzeigen durfte.
Genau, man ist damals davon ausgegangen, dass ein verheirateter Mann, wenn er mal etwas mit einer anderen Frau hat, ja schon genug gestraft ist durch seine Frau, die ihm dann die Hölle heiss macht. Das steht fast wörtlich so im Protokoll, das man anlesen kann. Und man hat ein Gesetz geschaffen im Kanton Thurgau, das dann die verheirateten Männer geschützt hat. Wenn also eine Frau mit einem Mann Geschlechtsverkehr hat und er ist geheiratet und sie weiss das, dann egal was passiert, es ist immer sie schuld. Sie kann ihn nicht belangen, weder für das Kind zu anerkennen, noch für Alimente, noch hat man damals überhaupt von Vergewaltigungen geredet. Das war dann immer Verführung zur Unzucht gewesen.
Verhörprotokoll wegen Unzucht, Polizeidirektion der Stadt St. Gallen. Keller Frieda, Näherin von Neukirch an der Thur, wohnhaft Brühlgasse 50 in St. Gallen.
Ich gebar am 27. vorigen Monats in der kantonalen Gebäranstalt ein Knäblein. Geschwängert wurde ich im September vorigen Jahres in Bischofszell in der Wohnung meines Vaters, Jakob Keller, Schuhmacher, durch Karl Zimmerli.
Also sie hat dann das Kind geboren, das war dann der Ernstli Keller. Und mit dem Entscheid auch von ihren Eltern, dass das ja nie auskommen darf, dass sie ein Kind hat, mit dem Entscheid hat ein ganz grosses Tabu angefangen. Ein riesiges Geheimnis. Sie hat dann den Ernstli nach wenigen Tagen nach der Geburt in die Kinderbewahranstalt Tempelacker gebracht, wo sie ihm hat können die Fürsorge von unten überlassen, von Schwestern, und wo sie monatlich oder wöchentlich musste Kostgeld zahlen. Aber dass sie ein Kind hat, hat nie zur Sprache kommen.
Frieda zahlte ihrer Schwester Bertha und deren Mann klaglos Kostgeld für die Kammer, die nach Westen ging, nur 600 Meter oder 7 Fußminuten von einem bestimmten Haus am Tempelacker entfernt und damit von einem Kind, über das an der Florastraße keiner jemals sprach. Besser man schweigt. Besser man vergisst. Kein einziges, ausschließliches Mal. Aber Frieda vergaß nicht, konnte nicht vergessen, bei all ihrer Geduld.
Mit so einem Geheimnis zu leben, das ist eine ungeheure Last. Und für die Betroffenen wird das immer schwerer und immer schwieriger. Und man kann sich Frieda auch gut vorstellen als jemand, der mit den Jahren, dass der Bub ist ja gewachsen, der ist 1-, 2-, 3-jährig geworden, mit den Jahren immer gebückter war unter dem Geheimnis. Und man weiss aus dem Protokoll, dass vor allem die eine Schwester ab und zu noch versucht hat zu fragen, wie geht es deinem Kind, und dann sei sie immer gerade in Tränen ausgebrochen. Sofort, das heisst auch, dass die Mauer, die sie gebaut hat, eine hauchdünne muss sein.
Hat sie denn regelmässig das Kind gesehen?
Sie hat es wohl regelmässig gesehen, wenn sie amigs Kostgeld gebracht hat, aber sie hat einmal auch geschrieben, dass sie nicht hat wollen, am Ernstli Liebe geben, weil sie ihm ja doch nicht eine Mutter sein konnte. Also hat sie versucht, das Kind so wenig wie möglich anzulangen oder anzulächeln, und hat sich all das versagt oder untersagt, was Mütter sonst mit ihren Kindern gerne machen.
Auszug aus den Akten der Staatsanwaltschaft St. Gallen, Aktenstück 57, selbstgeschriebener Lebenslauf der Frieda Keller.
Die letzte Mahnung seitens Tempelacker, das Kostgeld pünktlich zu bezahlen, schickte mir die Leitung vor den Ferien 1903, verbunden mit der Drohung, dass sie sonst einen anderen Weg einschlagen würden. Ich war eben immer ein paar Wochen hintendrein, und in der Anstalt bedeutete man mir, dass ich von Rechts wegen einen Monat vorausbezahlen müsste. Ich habe immer gearbeitet, so viel es ging. Zuerst dachte ich, ich wolle ein Inserat zur Adoption einrücken lassen. Dann dachte ich wieder, ich bekomme doch keine Offerten. Und dann wäre das Inseratengeld auch weg. Und das Geld hatte ich doch nötig. Bin lange mit dem Gedanken herumgewandelt, fand mir Tag und Nacht keine Ruhe mehr.
Das Leben ging also weiter, Tag für Tag. Und dann kam dieser eine verzweifelte Morgen, und mit ihm ein verzweifelter Tag, an dem Frieda wusste, sie würde ihren Ernstli holen. Und so führte am 2. Mai 1904 eine Frau ein kleines Kind an der Hand in einen Wald hinein. Die beiden gingen stumm. Die Frau wusste, mit diesem Kind würde sie den Wald nie mehr verlassen.
Und in diesem Wald, in diesem Hagenbuchwald am Rand von St. Gallen, sind wir jetzt angekommen, Michel Minelli. Das ist also der Tatort.
Ja, sie hat den Ernstli da hingeführt und immer tiefer in den Wald, an eine Stelle, wo sie gehofft hat, dass man sie nicht sehen kann von einem Weg aus. Und hat dann noch lange überlegt, während der Ernstli mit Blättern gespielt hat. Und nach Stunden hat er angefangen, ein bisschen rumzuquengeln, und die Töne, die Geräusche, die er gemacht hat, haben ihr so Angst gemacht, dass man sie jetzt dann entdeckt mit dem Kind, das sie das Leben lang geheim gehalten hat, dass sie eine Schnur genommen hat, die sie mit, gebracht hat für diesen Zweck und ihm die Schnur um den Hals gelegt hat und ihn erwürgt hat, damit erdrosselt.
Was hat denn die Behörden auf die Spur von der Frieda gebracht?
Es hat natürlich schweizweit und vor allem in St. Gallen Zeitungsaufrufe gegeben, wo die Leiche beschrieben worden ist, vor allem auch die Kleidung von dem Bübli. Und eine Kinderschwester aus der Kinderbewahranstalt Tempelacker hat sich glaubt daran zu erinnern, dass die Frieda ihrem Ernstli genau solche Kleider angezogen hat, wo sie ihn ist abholen. Und so ist man dann auf die Spur von der Frieda Keller gekommen, die sofort und bedingungslos alles gestanden hat.
Es war wegen des Kostgelds, allein wegen des Geldes. Gott allein weiß, dass ich sonst nicht schlecht bin und außerdem noch nie etwas Unrechtes getan habe. Ach, dass ich auf einen solchen Gedanken gekommen bin, könnte mich zu Tode weinen. Das macht mich fast schwermütig.
Vom Hagenbuchwald, wo der Ernstli umgebracht worden ist von der Frieda, sind wir jetzt direkt in das Untersuchungsgefängnis St. Fieden. Hier hat man sie hergebracht, Michel Minelli. Wir sind hier im Untergeschoss und sehen noch so die alten Mauern. Es schmeckt feucht, es ist kühl. Also man bekommt da schon einen Eindruck, was das geheissen hat, wenn man hier einsitzen musste.
Ja, Frieda hat hier in einer Zelle im Pförtner einsitzen müssen, die sicher nicht schöner war als jetzt der Raum, wo wir hier im Keller sind. Und was man auch weiss, ist, sie hat keinen Hofgang gehabt, sie hat kaum Licht gehabt in dieser Zelle. Und das war dann auch der Grund gewesen, warum der Arnold Janken ihren Fürsprecher, ihren Verteidiger beantragt hat, dass man sie da wegbringen soll, weil sie da eben zugrunde geht.
Um 4.15 Uhr des Nachmittags werden die Parteiverhandlungen geschlossen. Die Urteilseröffnung erfolgt eine Stunde und 25 Minuten darauf. Im Saal kein Atem, kein Atemzug, der geht. Eine Stimme verkündet:
Die Angeklagte ist im Sinne des Artikels 133 Strafgesetzbuch des Mordes schuldig erklärt und zum Tode verurteilt.
Einige Augenblicke herrscht Totenstille. Dann tritt Frieda Keller aus ihrer äußeren Ruhe heraus. Sie sinkt laut aufschreiend in sich zusammen. Der Tumult, der jetzt im Saal losbricht, ist ohnegleichen.
Todesurteil hat es im Kanton St. Gallen damals nicht mehr so viel gegeben. Vollstreckt sind die wenigsten geworden. Und trotzdem hat es schweizweit aus allen Landesteilen einen Aufschrei gegen das Urteil. Die Frauenbewegung hat sich sehr stark gemacht. Die verschiedenen Frauenvereine haben sich zusammengeschlossen und haben Bittschriften geschrieben. Oder der Grütli-Verein, der Vorläufer von der SP, hat die Frage nach der Todesstrafe ganz allgemein wieder aufgeworfen, wie sinnvoll das ist oder nicht ist. Und verschiedenste private Menschen aus der ganzen Schweiz haben bittet darum, dass man Frieda begnadigen soll.
Das ist ja dann eher Stand gekommen. Aber das hat nicht geheissen, dass sie da mildernde Umstände hat, sondern die Haft muss ja grauenhaft gewesen sein.
Der zitiert ja im Buch wortwörtlich der Gefängnisdirektor.
Frieda Keller. Ich mache Sie nun mit den Sie beschlagenden Bestimmungen der Strafhausordnung bekannt. Als Lebenslängige kommen Sie auf Strafstufe 1. Das heißt, Sie haben keinen Anspruch auf Briefwechsel oder Besuch. Es gibt für Sie keinerlei Vergünstigung. Beim Grad Ihrer Verdorbenheit bringen wir Sie heute in die Einzelzelle, wo Sie die ersten 6 Monate Ihrer lebenslangen Haft in Einsamkeit verbleiben. Einzig mein Besuch oder, falls ich es anordne, der Besuch eines Geistlichen kann Ihre Einsamkeit unterbrechen. Als verurteilte Verbrecherin sind Sie zur Selbstbetrachtung angehalten. Widmen Sie Ihre Stunden dem Nachdenken über Ihre Sünden. Ich denke darüber nach, mit welcher Arbeit ich Sie betrauen werde, allenfalls. Das Schweigegebot gilt uneingeschränkt. Sie haben Ihr Recht, mit anderen Menschen zu sprechen, verwirkt. Weiters haben Sie als Sträfling der Klasse 1 keinen Anspruch auf Anteil Ihres etwaig späteren Arbeitsverdienstes. Die Zeit wird es weisen, ob Sie von Klasse 1 zu Klasse 2 aufsteigen können – Wir besitzen hier in St. Jakob ein Vierstufensystem, wovon ich die vierte Ihnen allerdings gar nicht zu erläutern brauche. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht, Frieda Keller? Herumhuren und Kinder machen und dann meinen, man könne sich der Brut einfach so entledigen? Was ist nur mit euch Weibern los? Seid ihr keine Menschen?
Während ihrer Zeit im Gefängnis hat man verschiedentlich versucht, Frieda noch mal rauszubringen. Der Arnold Janken hat sich auch noch mal bemüht mit einem Begnadigungsgesuch. Erst nach 15 Jahren mit einem anderen, mit einem neuen Anwalt, dann ist es gelungen, dass sie rauskommt. Auch weil die Gerichte gesehen haben, dass sich Gesellschaft ja gewandelt hat. Wobei, wenn ich das heute lese, muss ich sagen, Gesellschaft wäre damals schon bereit gewesen, der Frieda anders zu begegnen als mit einem Todesurteil oder dieser Einzelhaft. Aber die Gesetzgebung hat da hinten nachgehinkt.
Also was heisst das, dass sich die Gesellschaft geändert hat? Dass sich die Einstellung vom Volk zu so einem Delikt sich geändert hat?
Zu so einem Delikt erstens im Rahmen, in dem das passiert ist, nämlich aufgrund von einer Vergewaltigung und Schwangerschaft, die verheimlicht worden ist, und der ganze Druck, der das aufbaut, die Chancenlosigkeit, die die Frau erlebt hat. Und zum Zweiten auch, dass man einen Unterschied hat dafür machen, was denn jetzt als Mord soll gelten. Soll nur das als Mord gelten, was mit Absicht passiert. Und eine Absicht ist noch schnell da, wenn man einmal einen Gedanken dran hat und den nachher ausführt. Oder soll es eben viel eher ums Motiv gehen, so wie wir es heute haben. Und das Motiv muss aus niederen Beweggründen sein. Und das ist bei der Frieda eindeutig nicht gewesen.
Zweimal ist ein Begnadigungsgesuch abgelehnt worden, bis sie endlich 1919 frei geworden ist. Man muss sich vorstellen, der ganze Erste Weltkrieg hat stattgefunden und die Frieda war immer in diesem Gefängnis. Und das kommt auch in eurem Buch sehr gut raus, Michelle Minelli, dass man doch es geschafft hat, im Gefängnis die Frieda zu brechen.
Ja, also sie kommt raus und findet sich in dieser Welt nicht mehr zurecht. Weiss auch gar nicht, wo sie soll andocken. Und das dünkt mich auch wieder nachvollziehbar, wie vieles ihrer Geschichte. Wie soll ein Mensch, der so viele Jahre nicht mehr hat, das Maul aufdrehen, auch noch irgendwie andocken? Ein Mensch, der keine Zeitung mehr hat lesen, sich austauschen, wo kann sie sich anhängen und neu starten? Und der Angelpunkt hat lang gefehlt, bis dann zum Glück Ida, ihre Freundin aus Kindertagen, wieder auf den Plan getreten ist.
Frieda hat dann noch ein paar schöne Jahre am Thunersee verbringen bei der Ida. Was hat ihr das Gefühl, hat sie sich in den letzten Jahren noch ein bisschen wieder auffangen? Ist sie friedlich gestorben?
Zu der ersten Frage, ja, ich glaube, sie hat sich auffangen können. Und zu der zweiten Frage, ob sie friedlich gestorben ist, das weiß ich nicht. Sie ist verarmt gestorben in dieser Irrenheilanstalt. Und in meinem Buch habe ich ihr ein friedliches Ende gegeben. Also der Moment vom Sterben ist mir wichtig, dass ich dort eine Aussöhnung mache.
Weinet nicht an meinem Grabe, sondern tretet still hinzu. Bedenkt, was ich gelitten habe, und gönnet mir die ewige Ruhe.
Und schuldig sind immer die Frauen. Unter dem Titel ist der heutige Doppelpunkt gestanden. Redaktion und Gestaltung Lucia Stettler. Ihre Gäste waren Sandra Gatti Müller, Autorin vom Roman «Mörderhölzli». Der Roman ist im WOA-Verlag herausgekommen. Und Michelle Minelli, Autorin vom Roman «Die Verlorene». Der ist im Aufbau-Verlag erschienen. Text gelesen haben Susanne Rage, Sandra Werner und Hans-Peter Müller-Drossard. Die Sendung «Doppelpunkt» die kann man jederzeit nachhören im Internet unter srf1.ch.
SRF 1 «Doppelpunkt». Eine Sendung von SRF 1.
Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.